D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien? Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber, Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hurra! Von wegen Klickkönig. Amerikaner verschmähen Trump-Artikel.
Von wegen Nachrichten besessen. Junge Deutsche finden News uncooler.
Von wegen Filterblase, wie Algorithmen Nachrichtenseiten besser machen können.
Und von wegen aufgeklärt, Facebook-Nutzer bewegen sich am liebsten im eigenen Dunstkreis.
Das ist die Filterblase, in der wir uns in dieser einen Stunde was mit Medien bewegen.
Die erste Meinung
kommt heute von Tobias Blasius, dem Vorsitzenden der Landespressekonferenz in NRW. Nachdem die Partei Alternative für Deutschland bekannt gegeben hatte, auf ihrem kommenden Parteitag keine Medien zuzulassen, appellierte Blasius in einem Brief an die AfD, diesen, Zitat, schweren Eingriff in die Pressefreiheit zu überdenken, denn volle journalistische Bewegungsfreiheit, der ungehinderte Zugang zu Parteitagsdokumenten und eine ungefilterte Sicht auf den vollständigen Diskussionsprozess sind Basis jeder Berichterstattung. Nur so lassen sich die Entstehung des Landtagswahlprogramms sowie die aktuelle Lage innerhalb der Partei seriös abbilden.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Dass sich die Landespressekonferenz mit Herrn Blasius irritiert zeigt, wie es ja auch in dem Brief heißt, finde ich gelinde gesagt eigentlich noch ziemlich mild ausgedrückt. Aus meiner Sicht ist dies schlicht nicht akzeptabel für eine Partei, die demokratisch sein will. Wenn die AfD erklärt, es gehe ihr um die nicht einfache Güterabwägung zwischen den legitimen Interessen der Medien einerseits und dem Schutz der Persönlichkeitsrechte der Delegierten andererseits, dann halte ich das für eine vorgeschobene Ausrede, wenn nicht gar für eine Lüge. Der AfD geht es einzig allein darum, die Berichterstattung von ihrem Parteitag zu unterbinden.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien hört ihr an dieser Stelle, an diesem heißen Donnerstagabend? Und zwar das klickende Medienmagazin.
Und wie tickt und klickt ihr so, wenn ihr im Netz unterwegs seid? Das schauen wir uns heute genauer an.
Es gibt ja so Sachen, die erwartet man einfach nach dem Zeitungsmotto If it bleeds, it leads. Also je blutiger, desto besser verkauft es sich. Das gilt nicht nur für die alten Zeitungen, sondern natürlich auch für online.
Ja, oder auch gern genommen, dass alle US-Medien über Trump berichten, weil seine Artikel sich eben besser klicken als die der anderen Kandidaten.
Das ist alles sowas. Und unsere kleine Was mit Medien, D-Radio Wissen Medienforschung, die hat festgestellt, das Klickverhalten ist in letzter Zeit ganz anders. Es gibt neue Trends, neue Erkenntnisse und die wollen wir heute mit euch gemeinsam teilen, quasi Klick für Klick durchklicken. Und da können wir gleich mal mit dem Beispiel von Trump anfangen.
Trump klickt besser, das ist ein Märchen. Darüber klärt uns jetzt Christian Fahrenbach auf. Er begleitet als freier Journalist in New York seit Monaten den US-Wahlkampf und stellt überrascht fest, Trump-Artikel auf US-Nachrichten-Websites, die werden derzeit nicht häufiger gelesen als die Artikel über Hillary Clinton oder Bernie Sanders.
Moment, also ich meine, wenn ich mal noch mal ein bisschen zurückdenke, da gab es doch vor ein paar Wochen diese großen Auswertungen von US-Nachrichten-Webseiten, wo man so markiert wurde. Was ist ein Artikel über Trump und was ist über die anderen Kandidaten? Und da war gefärbt alles in der Trump-Farbe und über die anderen so gar nichts. Und dann dachten wir, so gut machen die halt, weil Trump eben gut klickt.
Daniel hat sich mit Christian vor der Sendung direkt nach Manhattan zusammengeschaltet und wollte wissen, was denn auf einmal mit den Amerikanern und den Trump-Artikeln und dem Klickverhalten los ist.
Ja, tatsächlich lesen sie ihn schon, aber sie lesen ihn halt nicht mehr als Artikel über andere Leute. Es gibt ein Unternehmen hier, das Datendienstleistungen angibt, für Medien, Parsley heißt das. Und dieses Unternehmen hat mehr als 100.000 Artikel ausgewertet, auf der ganzen Welt zwar, aber trotzdem kamen sie zu dem Ergebnis, dass ein Trump-Artikel ungefähr genauso gut gelesen wird wie ein Artikel, der sich mit Hillary Clinton oder Bernie Sanders beschäftigt. Alle liegen ungefähr bei 50.000 Lesern pro Artikel, obwohl Trump sehr, sehr viel mehr Platz eingeräumt bekommt.
Woher kommt das? Gibt es dafür Erklärungen?
Also es kann natürlich zum einen sein, dass es ein bisschen eine Übersättigung gibt und dass die Leute sich inzwischen sehr stark an ihn gewöhnt haben. Zum anderen ist es natürlich so, dass in Summe Trump dann trotzdem natürlich den Medien noch was bringt, denn 10 Artikel, die ich mit 50.000 Lesern versehe und die dann vielleicht im Vergleich stehen zu nur 3 mit Hillary mit 50.000, sind ja in Summe trotzdem noch mehr. Und dann hat es vielleicht auch noch damit zu tun, dass Trump über andere Medien hinweg vielleicht seine Leute erreicht. Er hat ja eine sehr ausgeprägte Fernsehstrategie, steht für viele Interviews immer morgens schon im Frühstücksfernsehen eigentlich zur Verfügung, hat selber seine Kanäle sehr gut ausgebaut, fast 10 Millionen Twitter-Follower und vielleicht braucht es da gar nicht mehr diese zusätzlichen Kanäle und Beschäftigungen mit den Online-Seiten.
In den letzten Tagen muss sich aber Trump damit auseinandersetzen, dass die Medien oder die Journalisten sehr viel kritischer mit ihm umgehen. Also, dass er nicht mehr einfach so mit seinem Underdog-Image punkten oder vielleicht sogar, ich überspitze mal, blenden kann. Was passiert da gerade?
Also, da kommen mehrere Sachen zusammen plötzlich. Also zum einen hat es damit zu tun, dass Trumps Umfragewerte sinken, was ihn, glaube ich, anscheinend auch selber etwas... er ist angefasster von den Dingen, also er ist so ein bisschen zart beseitet, schießt härter zurück, hat diese Sache gehabt, wo ein Richter sich über einen Richter beschwert hat, der in einem Gerichtsverfahren über ihn entscheiden wird zu seiner Trump University und dieser Richter könne Trumps Meinung nach nicht unparteiisch sein, denn er habe ja mexikanische Wurzeln. Ist zwar in Queens geboren, wie Hillary Clinton dann auch schnell geschrieben hat, genau wie Trump selber, aber eben hätte mexikanische Eltern, das würde nicht gehen. Er hat einen Journalisten als Sleaze bezeichnet, also ein bisschen so als schmierigen Typen. Und die Journalisten insgesamt haben, glaube ich, auch im Moment einen anderen Umgang mit ihm gefunden, dahingehend, dass sie ihn selber sehr viel stärker hinterfragen und sehr viel kritischer. Dazu vielleicht so ein bisschen als Hintergrund. Hier in den USA ist es so, dass sehr viele Medien noch viel stärker als in Deutschland so sich der Neutralität verpflichten. Auch bei Dingen, die wir längst als gegeben hinnehmen würden, also zum Beispiel Klimawandel, würde ein Standard-US-Medium immer schreiben, die einen Forscher sagen so, aber andere sehen das anders. Dieses Unparteilichkeitsdogma sozusagen wird jetzt für Trump ein bisschen aufgegeben, denn es wird eigentlich sehr viel früher schon hinterfragt, was er alles erzählt. Also die versuchen ihn sehr viel stärker festzunageln auf seine Aussagen und sind auch in der Recherche schon so vorbereitet, dass sie sehr viel konkreter nachfragen. Vielleicht lässt es sich so auf die Formel bringen, das, was am Anfang so Faszination war, auch was ist das für ein spannender Typ und so, wird inzwischen eher behandelt wie ein regulärer Kandidat und einfach auch häufiger hinterfragt.
Das ist aber auch ganz interessant, also wenn selbst, sage ich mal, ein rechtes Vox und ein linkes MSNBC ausgewogen berichten, warum ist das Trumps Nachteil?
Vielleicht, weil er einfach wahnsinnig viel seltsames Zeug erzählt und Sachen, die nicht so von der Wahrheit gedeckt sind. Also eine Episode, die mir im Kopf geblieben ist, ist, dass er in dem New York Times Interview eben über die Situation, die Beziehung der USA mit Nordkorea und mit dem Iran gesprochen hat. Und mit dem Iran ist es ja so, dass da Wirtschaftssanktionen gelockert wurden, aber Hardliner wie Trump vermuten halt immer noch, dass er, dass der Iran Atomwaffen habe und das sei ja alles sehr gefährlich und Iran stecke mit Nordkorea unter einer Decke. Und in dem Times-Interview sagt er, ja, Iran sei ja auch der wichtigste Handelspartner Nordkoreas. Woraufhin die Times-Redakteurin einfach nur sagte, also das es tut mir leid mit allem, mit Verlaub, aber China ist der wichtigste Handelspartner Nordkoreas. Und da sagt Trump nur, ja gut, das sagen die einen, aber ich habe es auch anders gehört. Und da kann man ja eigentlich nur als Beobachter mit dem Kopf schütteln, wenn das eine Argumentation sein soll, die mit der einfach die Realität vom Tisch gewischt werden soll. Und ich glaube, diese Dinge lassen die Medien ihm inzwischen weniger durchgehen, fragen da härter nach und sorgen damit auch dafür, dass er mehr und mehr unter Druck gerät. Also in den letzten Tagen sind hier sehr viele Geschichten herausgekommen. Es ist, nachdem seine Universität so in Frage gestellt wurde, geht es jetzt darum, dass er eigentlich kaum Wahlkampfgeld hat. Seine Kriegskasse, mit der er sich Werbespots kaufen kann, liegt bei knapp unter 2 Millionen. Das muss ja immer alles offengelegt werden. Hillary hat irgendwie 40 Millionen im Moment an der Hand. Dann wird immer wieder in Frage gestellt, ob sein Ground Game gut genug sei, also ob es genug Mitarbeiter in der Fläche gibt, die tatsächlich die Leute dazu überreden können, dann wählen zu gehen am 8. November. Und im Moment sieht es eigentlich so aus, als ob Trump eine sehr schlechte Woche hinter sich hat. Auch die Kommentare von ihm zu dem Anschlag in Orlando sind nicht gut angekommen. Man hat ja befürchtet, dass er da den Hardliner gibt. Würde auch bei bestimmten Leuten wieder ziehen, aber das war auch nicht so. Und es gibt eine Webseite, realclearpolitics.com, die immer einen gewichteten Umfragenschnitt herausgibt. Und dort liegt er inzwischen 6% hinter Hillary Clinton, was in der US-Logik Welten sein können, weil man hier immer so ein bisschen wissen muss, eigentlich 45-45 ist quasi schon vergeben und alles kämpft immer so um die Mitte. Und wenn diese Mitte sich mit 6% Rückstand sozusagen für den einen Kandidaten und gegen den anderen entscheidet, heißt das sehr viel.
Was können wir, in Klammern, ich sag jetzt mal Medien, von den US-Kollegen im Umgang mit Trump lernen, wenn wir jetzt mal anschauen, wie wir über die AfD berichten? Ich meine, die Gemeinsamkeit ist ja Populismus.
Ja, genau. Also die Gemeinsamkeit ist Populismus und die Gemeinsamkeit ist vielleicht auch, dass es immer die gleichen Mechanismen sind, die wir im Journalismus so anwenden. Und das ist ja meistens, es gibt dann einen extremen Kandidaten, der sagt irgendwas Verrücktes. Also bei Trump ist es meinetwegen die Mauer oder die Muslime, die nicht einreisen dürfen. Bei der AfD ist es, dass möglicherweise an der Grenze geschossen werden sollte oder das komische Boateng-Ding. Das ist im Prinzip der erste Tag des Nachrichtenzyklus, dann beginnen die Räder sich zu drehen und es gibt dann die ganzen Reaktionen, die sagen, wie furchtbar das alles ist von den anderen Parteien. Das heißt, der zweite Tag wird eigentlich damit verbracht, dass alle anderen sich beschweren, wie blöd das ist, und am dritten Tag sagt der ursprünglich mit der Forderung mal rauskam, ja, das war gar nicht so gemeint und ich bin ein bisschen falsch verstanden worden so. Aber letztlich fehlen halt einfach 3 Tage in der Diskussion und die ursprünglich geforderte Sache ist plötzlich ein bisschen sagbarer und es gilt als ein bisschen normaler. Das ist so das eine, dass man vielleicht nicht allzu willfährig da diesen Nachrichtenzyklus so hergibt. Und das andere, da ist vielleicht die Boateng-Geschichte ein gutes Beispiel aus der FAZ. Da ist es ja dann auch so gewesen, dass es hinterher so ein bisschen die Beschwerde gab, ja, den Satz gab es ja gar nicht richtig auf Band und sei das vielleicht ein bisschen da in den Mund gelegt worden und so. Und was man natürlich unabhängig davon sagen kann, ist die Sache, dass es natürlich immer einen Ehrgeiz gibt, im Zusammenhang mit diesen extremen Kandidaten Schlagzeilen zu produzieren. Also das heißt, wenn ich davon ausgehe, dass eine gute AfD-Geschichte gut klickt, also, und das war ja in dem Fall von Boateng so, dann verkürze ich halt solche Aussagen oder solche Interviews auf solche sehr populistischen Aussagen. Aber dieser Wille zur großen Schlagzeile verhindert ja dann auch eine Diskussion, weil das ist ja keine richtige Debatte über eine Sachfrage, sondern es ist eigentlich eher so, dass man einfach nur an dieser Schlagzeilen, an diesem Wunsch nach der Schlagzeile so hängen bleibt.
Sagt Christian Farnbach aus New York. Und das Gespräch, was ihr jetzt im Radio gehört habt, das gibt es auch noch mal in einer längeren Fassung im Podcast an dieser Stelle. Und
wenn ihr das jetzt im Podcast hört, nachklicken.
Ja, und wenn ihr das jetzt im Podcast hört, dann habt ihr das auch gleich schon länger. Also das finde ich immer toll, wenn das Hörverhalten anders ist. Müssen wir auch mal ein bisschen dran denken, oder Herr Pähler?
Auf jeden Fall. Länger ist, kommt uns ja auch immer gelegen, oder?
Ja, das stimmt. Das ist eigentlich eine gute Sache. Aber die Frage ist ja natürlich hier so akustische Nachrichten, die transportiert werden. Wie werden die eigentlich ernst genommen? Aufschlüsse gibt es in einer Studie, die jetzt von Reuters herausgegeben wird. Da gibt es jedes Jahr neue Erkenntnisse, wieso der Nachrichtenkonsum auch in Deutschland ist. Und da gibt es erschreckende Erkenntnisse, Herr Pähler. Ich wette, du guckst nur Fernsehen. Bei deinem Alter.
Da sprechen wir mal gleich noch drüber,
mein Lieber. Das machen wir hier bei D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das forschende Medienmagazin.
Klickverhalten ist heute unser Thema. Mhm. Herr Pähler, das muss man ja so über einen längeren Zeitraum beobachten, wenn man so etwas über Medienkonsum wissen möchte, über Klickverhalten lernen will. Wie hat sich denn so dein Nachrichtenkonsum, sagen wir mal, in diesem Jahr verändert, wenn wir das gleich mal mit deinem Medienkonsum
im letzten Jahr vergleichen oder von vor 5 Jahren?
Richtig.
Also du hast ja vorhin schon scherzhaft gesagt, dass ich immer noch Fernsehen gucke.
Ja,
und
oder vielleicht jetzt wieder, das könnte es ja auch sein.
Ah, weil ich so alt bin, meinst du?
Weiß ich nicht.
Ich glaube,
bist du über 35 oder
ja,
unter
bin
35?
Ich bin über 35.
Wirklich?
Ja, wirklich. Aber ich bin unter 40. Aber das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Ich bin
das
auch
wusste
unter,
ich gar nicht.
Ich bin unter 38 und über 36.
Okay.
So. Lass uns über was Wichtiges sprechen. Also den Nachrichtenkonsum. Mir ist tatsächlich aufgefallen, ich habe im Vorfeld mal drüber nachgedacht, dass ich deutlich weniger bis gar kein Fernsehen mehr gucke, jedenfalls nicht, um Nachrichten zu konsumieren.
Ah.
Ich habe, glaube ich, so ein, zwei Mal, wenn man so irgendwie, weiß ich auch nicht, wenn wirklich ein total bewegendes, keine Ahnung, nach irgendwelchen schlimmen, schrecklichen Anschlägen beispielsweise, Paris. Weil da hatte ich so mal noch den Reflex, jetzt schalte ich auch noch mal die gute alte Tagesschau, das Heute-Journal oder sowas ein.
Ja.
Aber dass ich quasi aus den Fernsehnachrichten meine Informationen beziehen würde, ich wüsste nicht, wann das zum letzten Mal so bewusst war.
Ach.
Also es, ja klar, staunst du, ne?
Und was ist denn dein Haupt, jetzt sag nicht mit Smartphone, online.
Ja, das ist, also ich muss gestehen, natürlich ist das, wäre das auch eine richtige Antwort gewesen, aber ich stelle zum einen fest, ich habe so zwei, drei quasi Nachrichtenanbieter so abonniert, dass die mir Nachrichten pushen.
Ja.
Eins ist übrigens immer noch ein Überbleibsel von einer Recherche mal, die wir hatten, der BR24, deswegen kenne ich auch immer Bayern immer noch.
Ja.
Aber das vibriert ein paar Mal am Tag und da habe ich das Gefühl, dann bin ich immer up to date. Und dazu ist es tatsächlich aber doch auch, wahrscheinlich ist es auch oldschool, aber für mich ist es modern, Facebook. Also es ist in der Tat so die Kombination aus sozialen Netzwerken, wo natürlich mir auch wiederum Nachrichten von quasi auch professionellen Anbietern, Medienanbietern begegnen. Aber gerade diese Push-Komponente ist für mich irgendwie echt gut.
Interessant. Finde ich sehr interessant. Und wenn du das jetzt mal vergleichst so mit deinem Nachrichtenverhalten von vor 5 Jahren, ist das ja total anders, weil Facebook hatte da noch nicht so stark auf Nachrichten gesetzt. Und Push gab es auch noch nicht so in dieser Form.
Und ich habe mehr Fernsehen geguckt. Es war allerdings da schon auch schon farbig.
Und glaubst du, fühlst du dich jetzt besser informiert, seriöser informiert oder ist das alles oder kann man das gar nicht so fassen?
Ich fühle mich auf jeden Fall schneller informiert.
Und in der Tiefe?
In der Tiefe fühle ich, das kann ich ehrlich gesagt nicht so genau fassen, weil ich habe so das Gefühl, dass ich jetzt selektiver vorgehe.
Ja.
Das heißt, wenn ich Themen meinetwegen gepusht bekomme, die mich dann interessieren, Stichwort Klickverhalten, klicke ich sozusagen und vertiefe selbst dann, ja, ne? durch Nachlesen weiterer Informationen. Das ist natürlich bei meinem klassischen Fernsehkonsum damals vor 5 Jahren etwas anders gewesen. Also deswegen glaube ich, bei den Themen, die mich interessieren, ist es tiefer.
Ich glaube, jeder hat jetzt gerade so ein bisschen im inneren Auge mal geschaut, so okay, wie ist das eigentlich bei mir und so. Und da vielleicht auch Parallelen festgestellt.
Ich mach das eine Stunde, was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.
News Survey 2016. Das ist mittlerweile ein richtig dickes Forschungsprojekt. Pro Land wurden in diesem Jahr 2000 Personen befragt. Insgesamt basiert die Studie in der jetzt 4. Wiederholung auf 53.000 Befragte aus 26 Ländern. Und die Ergebnisse der deutschen Nutzer der diesjährigen Erhebung, die liegen jetzt vor.
Und diese Ergebnisse, die kennt Dr. Sascha Höhlich. Er ist vom Hans-Bredow-Institut in Hamburg und hat an den deutschen Ergebnissen und der Ausarbeitung mitgearbeitet. Als die Ergebnisse rauskamen, da hieß es, dass sich vor allem die deutsche Jugend von den Nachrichten abwendet. Und wir wollten deswegen von ihm wissen, ist das wirklich so oder wird das einfach nur von den Medien so plakativ zusammengefasst?
Das Interesse an Nachrichten und auch die Nutzung von Nachrichten ist in diesem Jahr im Vergleich zu den Vorjahren teilweise sehr deutlich zurückgegangen. Und das betrifft aber alle Altersgruppen, nicht nur die Jungen. Bei den Jungen ist es schon sehr deutlich. Allerdings führen wir das ein bisschen zurück auf den Erhebungszeitraum. Der Erhebungszeitraum fiel in die zweite Januarhälfte. Das heißt, das war kurz nach den Ereignissen in Köln. Und zu diesem Zeitpunkt war die Skepsis gegenüber Nachrichten generell ziemlich hoch. Und man hatte so ein bisschen die Schnauze voll von der Nachrichtenberichterstattung, zumindest in weiten Teilen der Bevölkerung. Deswegen vermuten wir, dass das eindeutig Effekte hatte auf das allgemeine Interesse an Nachrichten und auch auf die Nutzungshäufigkeit. Ich würde da vorsichtig sein, von Trends zu reden.
Sie haben, wenn wir auch gleich dabei sind, bei Stichwort Nase voll, Sie haben ja auch so ein bisschen sich das Vertrauen angeschaut in Nachrichten. Und das fand ich mal interessant, so dieses gefühlte
auch nochmal tatsächlich dann immer in Zahlen zu sehen, wie viele denn tatsächlich sagen, ich vertraue Medien nicht. Ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, rund bei einem Drittel. Ist das eher ein hoher Wert oder auch, wenn man sich das mal anschaut, ein durchaus eingängiger Wert, den man auch schon länger so kannte, dass das jetzt kein neuer Trend ist?
Also die aktuellen Zahlen weisen darauf hin, dass über die Hälfte der Bevölkerung sagt, dass man dem Großteil der Nachrichten meist vertrauen kann. Bei den jungen Nutzergruppen ist der Anteil ein bisschen geringer, also die sind skeptischer als ältere Nutzergruppen, aber tendenziell sind es über die Hälfte, was jetzt kein wahnsinnig großer Wert ist im ersten Moment. Auf der anderen Seite ist das Vertrauen in Deutschland vergleichsweise noch relativ hoch, wenn man sich die anderen Länder anschaut. Also in Finnland ist es deutlich höher, da sagen 65%, dass sie den Nachrichten meist vertrauen. In anderen Ländern wie zum Beispiel Griechenland oder auch die USA ist das Vertrauen deutlich geringer. Insgesamt ist die Situation in Deutschland gar nicht so schlecht. Und auch was die Vertrauensfrage angeht, gehen wir davon aus, dass es im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen ist, weil der Erhebungszeitraum aufgrund der Nachrichtenlage, aufgrund der generellen Situation etwas kompliziert war in diesem Jahr.
Lassen Sie uns mal so ein bisschen auf die Mediennutzung der Deutschen anschauen, beziehungsweise die Nachrichtenmediennutzung. Das ist sehr, sehr unterschiedlich bei den Menschen über 35 und unter 35. Was ist da so der prägende Unterschied?
Ein zentraler Unterschied ist die Nutzung von Smartphones generell. Also oder fangen wir anders an. Also die Online-Nutzung versus die TV-Nutzung im Kontext von Nachrichten. Also in den jüngeren Nutzergruppen spielt online schon eine deutlich größere Rolle, als es für das Fernsehen der Fall ist. Bis 35 dominiert online. In den Gruppen über 35 dominiert die TV-Nutzung. Das heißt, größere Anteile in diesen Gruppen nutzen regelmäßig Fernsehen. Und bei den Jüngeren sind es eher die Online. Das ist auch in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Das ist das eine. Und zum Zweiten ist es die Smartphone-Nutzung. Also wo werden Nachrichten eigentlich genutzt? Und da Smartphones besonders in den jüngeren Zielgruppen weit verbreitet sind, fällt natürlich auch die Online-Nutzung bzw. die Nachrichtennutzung über Online-Medien deutlich größer aus. Man checkt halt einfach die Nachrichten zwischendurch, wenn man auf den Bus wartet oder in der U-Bahn sitzt. Das sind, glaube ich, zentrale Kennwerte. Smartphone-Nutzung und Online-Nutzung überwiegt deutlich in den jüngeren Nutzergruppen.
So in der Medienbranche, wenn wir darüber reden, wie erreichen wir unsere Leser auch gerade online, da sprechen wir andauernd über Social Media. Ist Social Media wirklich so eine Rolle bei der Nachrichtennutzung oder ist das eigentlich, sage ich mal, nur ein Wert von vielen und es wäre gar nicht so klug, sich da völlig drauf zu versteifen?
Die Rolle von sozialen Netzwerken bzw. von Social Media ist in allen Altersgruppen ein Stückchen wichtiger geworden. Das heißt, wenn man Menschen fragt, ob sie Nachrichten auch über soziale Medien bekommen, dann sagen zunehmend Anteil der Bevölkerung, ja, das tun wir. Der Punkt ist jedoch, dass wenn man sich die Vertrauenswerte mal anschaut und gegenüber der Mediennutzung betrachtet, zeigt sich, dass soziale Netzwerke oder Nachrichtennutzung über soziale Netzwerke so gut wie keine Vertrauenspunkte genießt. Und das ist ein Indiz dafür, dass soziale Netzwerke einfach mal nicht dafür da sind, sich mit Nachrichten zu versorgen. Soziale Netzwerke sind der Stammtisch, sind das Kaffeekränzchen, wo man sich über private Partys und Urlaubsbilder etc. austauscht. Und nebenbei kommt vielleicht auch mal noch ein Nachrichtenthema auf den Tisch. Das ist aber nicht der Hauptzweck. Und die Nachrichten sind halt eher Beifang. Also man kriegt das nebenbei mit, aber dafür sind soziale Netzwerke bzw. soziale Medien nicht da. Und ich würde auch jeden Nachrichtenanbieter zu Vorsicht raten, sich diesen Dynamiken von Social Media anzupassen. Also das heißt, welche Inhalte werden geteilt? Das sind hochemotionalisierende, skandalisierende Inhalte und Inhalte, wo man sich vielleicht ein bisschen lustig machen kann. Und wenn man sich in diesen Kreislauf begibt und seine Nachrichten bzw. die Schlagzeilen dementsprechend anpasst, dass man eben auftaucht in den Newsfeeds, dass man geshared und geliked wird, dann ist es in meinen Augen nicht gerade förderlich für das Vertrauen. Weil knallharte Nachrichten, seriöse Nachrichten passen einfach nicht in die Logik von Facebook, sagen wir jetzt mal.
Welche Arten von Nachrichten sind denn gefragt? Das haben Sie sich ja auch angeschaut. Und was ich da interessant fand, ganz vorne, sind Nachrichten aus der Region.
Ja, das ist jetzt allerdings kein überraschender Wert. Also wir beobachten das in Deutschland schon seit mehreren Jahren, dass regionale oder lokale Nachrichten in allen Altersgruppen eine sehr, sehr große Rolle spielen. Das ist in anderen Ländern nicht unbedingt der Fall. In Deutschland interessiert sich auch die jungen Nutzer sehr, sehr stark für die regional bezogenen Informationen. Also das ist kein neuer Befund, tatsächlich.
Sie haben sich ja auch gezielt einzelne Angebote angeschaut, also von Tagesschau, ZDF, heute.de und so weiter. Waren da für Sie Überraschungen dabei? Also, dass man jetzt, man geht ja eher davon aus, okay, Tagesschau wird als besonders seriös einsortiert, die Huffington Post vielleicht eher sehr boulevardesk. Gab es da Überraschungen?
Es gab in dem Sinne keine großen Überraschungen. Weil wir haben nur die Nutzer dieser Medien gefragt. Also wir haben nicht alle Nutzer gefragt, was sie für ein Image von der Tagesschau im Vergleich zur Huffington Post zum Beispiel haben, sondern wir haben die Nutzer, die diese Medien regelmäßig verwenden, gefragt, was sie von ihrem Medium im Prinzip halten. Und das heißt, es war zu erwarten, dass die Werte nicht so wahnsinnig kritisch sind, weil wenn ich ein Angebot nicht gut finde, nutze ich es ja nicht. Und es zeigt sich aber durchaus, dass die Vertrauenswerte bei der Tagesschau oder bei den öffentlich-rechtlichen Angeboten tendenziell ein bisschen höher sind als bei der Huffington Post. Und dass zum Beispiel eine Huffington Post eher Themen liefert, über die sich zur Anschlusskommunikation eignen, etc.
Das haben Sie sehr interessant formuliert.
die weicheren Themen sind. Ja.
Jetzt mit den ganzen Ergebnissen, wenn Sie sich da so befasst haben, was hat Sie denn persönlich, vielleicht war für Sie besonders unerwartet? Gab es da so einen Aha-Moment, wo Sie gesagt haben, okay, das fand ich jetzt sehr interessant?
Sagen wir so, wenn man das über die Nachrichtennutzung über einen längeren Zeitraum sich anschaut, gab es dies Jahr tatsächlich keine wahnsinnig revolutionären Ergebnisse. Also da hat mich jetzt nichts vom Stuhl gehauen. Das Einzige, was tatsächlich sehr interessant war, betrifft den Aspekt, den wir noch gar nicht angesprochen haben, und zwar der Einsatz von Adblockern. Also irgendwie muss ja Journalismus auch finanziert werden im Internet. Und deswegen hatten wir einen Fragekomplex eingebaut, der sich Adblockern widmet. Und da zeigt sich, dass schon ein Großteil der Internetnutzer bereit ist, im Tausch gegen Nachrichten Werbung zu akzeptieren. Das ist überhaupt nicht das Problem. Aber die Anzahl der Werbung, die auf Nachrichtenseiten geschaltet ist, die erscheint den Nutzern wohl zu viel. Das heißt, das ist, also zum einen belastet das, es nervt ein bisschen die Anzahl, und zum zweiten ist das auch mit der wichtigste Grund, warum Adblocker installiert werden. Und das war schon ein sehr interessanter Befund, dass das Geschäftsmodell an sich akzeptiert wird, aber es wird einfach übertrieben.
Was können wir Medienmacher aus den Ergebnissen lernen? Was würden Sie uns empfehlen?
Was ich empfehlen würde, ist, bleiben wir mal bei den jungen Nutzergruppen im Ersten. Also es zeigt sich, dass die jungen Nutzergruppen inhaltlich ein ähnliches Interesse haben wie die älteren. Bloß ist es noch ein bisschen weiter gefasst. Also ältere Nutzergruppen lassen sich viel leichter thematisch zu adressieren, weil die Interessenslage da deutlich homogener ist, als es bei jüngeren Nutzern der Fall ist. Aber wenn man junge Nutzer adressiert, dass sie ernst genommen werden, dass sie auch mit harten Nachrichten durchaus klarkommen, dass sie wünschen sich aber eine Einordnung, also zum Beispiel so Infografiken oder sowas, kommen sehr, sehr gut an. Und dass man eben auch Themen berücksichtigt, die in dem Alter einfach im Rahmen der Sozialisation interessant und relevant sind. Also das hat durchaus auch was mit was ist in und was ist out und sowas zu tun. Aber Nachrichten werden schon, also es werden schon seriöse Nachrichten auch in jungen Nutzergruppen erwartet und man braucht sich dann nicht anzubieten. Also ich weiß nicht, ob die jungen Angebote da auf das richtige Pferd setzen, indem sie doch eher zweifelhafte Themen in den Vordergrund oft drücken.
sind interessant. Zum Beispiel BuzzFeed sagte, wenn man die Nutzerschaft verbreitern möchte, dann braucht man vor allen Dingen Empathie. Und das klingt ja fast so, als würde es genau zu dem passen, was Sie sagen.
Durchaus. Also man muss sich schon hineinversetzen in seine Nutzer. Und was ist für die interessant? Und in jüngeren Jahren spielen halt noch ganz andere Aspekte oder gibt es ganz andere Informationsbedürfnisse, als es bei älteren Nutzern der Fall ist. Da geht es eben auch darum, sich selbst zu finden, sich selbst zu orientieren. Man ist sich gar nicht so sicher in dem Alter, was ist richtig oder was ist falsch. Also das ist man auch später nicht, aber in dem jüngeren Alter ist es noch ganz, ganz anders ausgeprägt. Und ich glaube, es tut gut, jungen Nutzern so eine Art Orientierungshilfe oder eine Orientierungshilfe zu sein für junge Nutzer. Das ist ja auch das, wenn man sich den Erfolg von YouTubern anguckt, wie Liv Lloyd zum Beispiel. Er sagt eindeutig, was er für richtig und für falsch erachtet. Und das hat man bei anderen Nachrichtenformaten nicht so in der Form. Und das ist, glaube ich, das, was junge Nutzer wollen.
Sagt Dr. Sascha Hölig vom Hans-Bredow-Institut in Hamburg. Und er hat uns das Nutzungsverhalten, insbesondere der jungen Generation, mit Blick auf die Nachrichten vorgestellt. Vielen Dank für das Gespräch, das wir vor der Sendung aufgezeichnet haben. Was mit Medien? Das algorithmische Medienmagazin.
Wir beschäftigen uns heute ja mit Klickverhalten, blicken da so auf den Medienkonsum aus vielen unterschiedlichen Blickwinkeln, haben eben ja schon über aktuelle politische Klicktrends aus den USA gesprochen, aber auch über das deutsche Nutzerverhalten in Sachen Nachrichtenkonsum.
Ja, und eine große Rolle dabei spielt aber auch die Auswahl der Themen. Bei Nachrichtenseiten werden die ja von Redakteuren übernommen. Aber was ist eigentlich, wenn jetzt Algorithmen diese Rolle übernehmen? Kann das dann den Nutzer stärker begeistern und so das Klickverhalten positiv verändern?
Ja, ich glaube, die Macher von Outbrain würden das unterschreiben. Das ist eine Marketingplattform, die individuelle Linkempfehlungen ausspielt. Also Algorithmen bestimmen, welche Artikel jetzt dir als Weiterleseempfehlung angezeigt werden. Das funktioniert im Werbebereich, aber auch im redaktionellen Bereich. Und laut Wikipedia gibt es Outbrain auf mehr als 35.000 Webseiten, die dann auch mehr als 150 Milliarden Empfehlungen dann auch pro Monat ausspielen. Vielleicht sind die Zahlen inzwischen schon höher. In Zukunft könnten Dienste wie Outbrain auch aber die Topplätze einer Startseite von einem großen Nachrichtenportal bestimmen. Und welche Möglichkeiten es da gibt, das erklärt uns jetzt Alex Erlmeier. Er ist Managing Director Central Europe von Outbrain und jetzt live bei D-Radio Wissen. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Daniel.
Ja. Hallo. Wie ist denn das? Nutzer bekommen individuelle Linkempfehlungen auf den Seiten, die zu eurem Netzwerk gehören. Wie funktioniert das?
Das funktioniert wie folgt, dass wir eine Plattform haben, die in der Tat algorithmisch hauptsächlich gesteuert ist. Ganz klassisch, ich bin auf einem Nachrichtenartikel, sei das jetzt auf der Focus, auf der Handelsblatt oder auf der Bild. Ich komme ans Ende des Artikels. Und dann sprechen wir für den einzelnen User Empfehlungen weiter, weitere Leseempfehlungen aus. Das müssen nicht unbedingt nur Artikel sein, es können auch Videos sein. Je nachdem, wenn wir eben jetzt vermuten, für diesen User könnten auch Videos relevant sein. Das könnte zum Beispiel eine Nutzungssituation sein, abends in den typischen Pendlerstunden auf dem mobilen Endgerät. Dort ist eben der Videokonsum höher, wie beispielsweise untertags oder 9 Uhr morgens am Desktop-Rechner. Und dann könnte es auch durchaus Sinn machen, diesen User bevorzugt Videos auszuspielen. Also wir sammeln das Nutzerverhalten ein, sprechen dann diesem Nutzer Empfehlungen aus, was ihn als nächstes interessieren könnte. Also diese Frage, what's next, wenn ich einen Artikel gerade fertig gelesen habe. Und das kann dann zu Artikeln und Videos von dem Publisher selbst, also von Handelsblatt beispielsweise führen, oder es kann auch zu Marketing-Links führen von Unternehmen oder anderen Publishern, die eben über unsere Plattform Content distribuieren wollen.
Jetzt gibt es ja beim Thema Empfehlungen und Algorithmen oft eine große Sorge. Wie ist das quasi mit dem Stichwort Filterblase? Ne? Vielleicht, weil viele eben ja auch beim Thema Werbung schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ne? Also wenn man einmal auf einen Formel-1-Artikel geklickt hat, dann kommen eben nur noch Formel-1-Artikel, hat man so das Gefühl. Wie geht ihr denn mit diesem Thema, dem Thema Filterblase um?
Ja, also es ist so, dass wir mittlerweile über 50 Algorithmen am Start haben, die versuchen wirklich für jeden einzelnen User die richtigen Empfehlungen rauszufinden. Das sind, um die großen Körbe der Algorithmen mal zu nennen oder zu benennen, sind zum einen kontextuelle Empfehlungen. Das heißt, wir wissen, was auf dem Dokument, um welche Themen es sich handelt, welche Kategorie das zuzuordnen ist. Und das ist ein sehr starkes Signal. Wobei vielleicht vorausgeschickt, da werden wir vielleicht gleich noch drüber sprechen, kontextuell funktioniert in der Regel tatsächlich am schlechtesten. Dann gibt es so Themen populär und trending. Was ist gerade heiß im Netz? Was passiert auf dieser Webseite und was wird sehr stark gerade auf dieser Webseite konsumiert? Da macht es vielleicht auch Sinn, das vorzuschlagen. Dann natürlich mein eigenes Nutzungsverhalten. Also für welche Inhalte habe ich mich in der Vergangenheit interessiert? Und dann auch noch das Thema kollaboratives Filtering. Das ist ein sehr starkes Signal. Ähnlich à la Amazon. User, die das gekauft haben, kaufen auch das. Ja? Also User, die das gelesen haben, lesen auch gerne das. Das ist ein sehr gutes Signal auch. Und dann, sage ich immer, kommt noch diese Prise Salz dazu, diese Serendipität. Serendipity, der englische Begriff, heißt das zufällige Entdecken von Inhalten. Und das ist auch immer was, was wir noch mitgeben sozusagen, um dem User auch wirklich neue Inhalte zu ermöglichen.
Was wisst ihr denn eigentlich jetzt, wenn man das mal daneben hält, also sozusagen eine Link-Empfehlungsliste mit Algorithmen im Hintergrund, einmal ohne. Wie viel erfolgreicher ist das mit Algorithmen? Kann man das so sagen?
In der Regel ein Vielfaches. Wir kennen das ja, oder wie wir angefangen haben, es gibt es seit 10 Jahren und die Zahl, glaube ich, vorher, die genannt wurde, 150 Milliarden Empfehlungen. Wir sprechen mittlerweile im Monat über 250 Milliarden Empfehlungen aus. Da kommt natürlich sehr viel Datenmaterial zusammen, das unsere Empfehlungen auch immer besser macht. Und wenn ein Redakteur beispielsweise in der Vergangenheit hier am Ende des Artikels weitere Empfehlungen ausgesprochen hat, dann war das meistens sehr kontextuell getrieben. Oder auch über das Content-Management-System, das ist ein einfaches Signal, das semantisch zuzuordnen und dann weitere Empfehlungen in diesem Bereich zu geben. Das Problem dabei ist, da brauchen wir uns nur selbst anschauen, wenn wir morgens vielleicht die Zeitungen lesen. Also bestellen wir einfach sogar noch morgens wirklich die Printzeitung lesen, also eine klassische Zeitung, dann wird es so sein, man geht auf schaut sich die Titelseite an, schaut, ob was dabei ist, morgen sicherlich zum Thema Brexit, und dann wird man diesen Artikel lesen, dann wird man aber nicht unbedingt 2, 3 weitere Artikel zum Brexit lesen, sondern man wird sich auch noch schauen, was ist bei der Europameisterschaft gelaufen. Ich werde sicherlich auch noch zum Wirtschaftsteil gehen, wie hat sich vielleicht auch der Brexit ausgewirkt, und andere User oder klassischer Fall, meine Frau wird vielleicht eher hier ins Feuilleton dann weitergehen oder auch in den Regionalteil, den ich per se immer auslasse. Also es hat jeder seinen eigenen Content-Konsum und es wäre nichts Langweiligeres als eine Zeitung, die morgen erscheint, die ich auf meinem Frühstückstisch liegen habe und die sich nur um das Thema Brexit drehen würde.
Das stimmt, das ist ein ganz interessanter Vergleich. Wenn das aber sozusagen schon unter den Artikeln klappt, ist natürlich vielleicht das auch nur eine Frage der Zeit, bis das über den Artikeln klappt, nämlich bei der Artikelauswahl. Denn ja, es ist so, sondern dass es sein könnte, dass später oder in einigen Monaten oder vielleicht in einigen Jahren immer mehr große Nachrichtenwebseiten auch die Top-Geschichten auf der Startseite nicht mehr komplett von den Redakteuren bestimmen lassen, sondern auch von Algorithmen mit. Also Redakteure stellen dann vielleicht Geschichten zur Auswahl, einzelne verschwinden dann, wenn der Leser draufgeklickt hat, was gelesen hat. Einige Plätze werden individuell vergeben, einige Geschichten kommen aus dem Pool von vorher definierten Geschichten. Solche Angebote gibt es schon. Ich glaube, CNN experimentiert da oder hat ein Modul von euch da im Einsatz. Warum glaubt ihr, dass es für Publisher besser ist, wenn auch schon Startseiten über solche Algorithmen gesteuert sind? Welche Erfahrungen gibt es da schon?
Das ist ein Thema, was man sicherlich mit Vorsicht angehen muss, und dort haben wir auch einen anderen Ansatz gewählt. Also in der Tat, das sind Lösungen, die nicht nur in einigen Jahren wahrscheinlich kommen werden, sondern die wir schon tagtäglich im Einsatz haben bei sehr großen Nachrichtenpublikationen. Aber hier kann ich das Thema, die Auswahl, nicht nur den Algorithmen überlassen. Die Homepage eines Nachrichtentitels beispielsweise ist ja das Aushängeschild. Dort muss meiner Ansicht nach der Redakteur die absolute Hoheit haben und auswählen, wie sich das Blatt jeden Tag an die Userschaft präsentieren möchte. Und insofern haben wir einen Ansatz gewählt, der hier die redaktionelle Expertise und die, nennen wir es auch mal, die Markenhoheit mit algorithmischer Intelligenz kombiniert. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel ein Tool, das sich die Homepage in Echtzeit anschaut, wie diese gerade performt, und jede einzelne Position auf der Homepage benchmarkt gegen diese Position zu dieser Zeit in der Vergangenheit. So können wir dann Rückschlüsse ziehen, haben wir hier einen Top-Performing-Artikel oder Story oder eben nicht. Und dann können wir uns auch das anschauen über die Zeit, auch im Minutentakt, und können sehen, das ist eine Trending-Story, also die kommt nach oben, die könnte man vielleicht noch weiter ausbauen oder nach unten. Und der nächste Schritt ist, dass der Redakteur hergeht und kuratiert, heißt, er gibt in einen Pool von Artikeln Artikel ein, wo er sagt, die sind für die Homepage wichtig, die möchte ich auch dort zeigen, aber ich überlasse es wirklich dem einzelnen User bzw. dem Algorithmus herauszufinden, was den einzelnen User hier am meisten an der Stelle interessieren könnte. Oder er kann dann auch hergehen, der Redakteur, und sagen, diese Story morgen, der Brexit beispielsweise, die muss die Top-Story sein und jeder User, der auf unsere Seite kommt, auf die Homepage kommt, muss das zumindest einmal gesehen haben. Sollte er dann im Laufe des Tages nochmal zurückkommen, muss es nicht so sein, dass er dann eine andere Story für ihn algorithmisch personalisiert, optimiert erhalten.
Da wir jetzt so viel über Algorithmen sprechen, dann lass uns auch noch kurz einmal über Facebook sprechen, die ja auch mit Algorithmen arbeiten, wo vielleicht auch viele sofort dran denken, wenn sie alle das Wort Algorithmus hören. Wenn ihr aber quasi so jetzt, wenn wir dich so auch so erzählen hören, von der Zukunft von Story-Empfehlungen redet, dann klingt das irgendwie anders als das, was man so von Facebook vernimmt. Wo würdest du sagen, ist der wesentliche Unterschied zwischen euch und Facebook?
Der Unterschied zwischen uns und Facebook ist, dass Facebook ja sehr viele eine Plattform ist, die nur aggregiert letztendlich. Ja, also sie nimmt die Inhalte von allen möglichen oder von sehr vielen Publishern, bietet Publishern eine Plattform, beispielsweise mit Instant Articles, um dort eine Unified Publishing Plattform zu werden. Wir gehen eher den Ansatz, dass wir einzelne Publisher dabei unterstützen, ihre Marke stärker zu machen und ihren Content oder ihre eigene Plattform mit mehr Engagement zu versorgen und das dafür zu sorgen, dass die User länger und besser auf der Seite bleiben. Nichtsdestotrotz, Facebook ist natürlich ein Thema, das kann keiner negieren. Ähnlich wie Google, dort arbeiten wir beispielsweise bei der AMP, also Google Accelerated Mobile Pages, zusammen. Das ist eine Technologie, die wir unterstützen. Oder bei Facebook, der Facebook Messenger, für den haben wir beispielsweise mit CNN zusammen einen Bot entwickelt. Wir sehen natürlich auch, wo der Medienkonsum hinwandert. Zum einen ja auf diese Distributed Content Plattformen, sei es jetzt Google oder Facebook. Und zum anderen, natürlich bei der jüngeren Zielgruppe, immer mehr in Richtung Messaging. Und auch dort eben entwickeln wir Lösungen, wie wir den Verlagen ermöglichen, ihre Nachrichten personalisiert in den Messenger zu bekommen.
Sagt Alex Erlmeyer, er ist Managing Director Central Europe von Outbrain und war zu hören hier bei D-Radio Wissen. Vielen Dank.
Danke dir, Daniel. Schönen Abend noch. Tschüss.
Was mit Medien, das individuelle Medienmagazin. Ich finde es ja spannend bei diesen Link-Empfehlungen, dass man immer so individuelle Empfehlungen bekommt. Also individuelle Startseiten vielleicht bald oder so. Finde ich cool.
Aber ich denke schon, dass das Thema Algorithmen sich echt noch verbessern muss. Wenn das so auf diesem Amazon- oder Zalando-Prinzip verbleibt, dann kriege ich immer nur das Gleiche.
Ja.
Das ist mein Eindruck.
Ja.
Ich kaufe ein paar braune Schuhe und kriege 50 paar braune Schuhe angeboten.
Ja.
Brauche ich ja nicht.
Ja, ne? das ist wirklich in der Werbung, da muss man, glaube ich, noch dran arbeiten. Ja.
Dass das Aber ich glaube, das wird.
Das
ja?
wird.
Ja.
Beim Thema Filterblase gibt es auch nochmal was Interessantes, gerade was zum Beispiel Mark Zuckerberg zu dem Thema sagt. Er hat nämlich zur digitalen Filterblase bei seinem Besuch in Deutschland was sehr Interessantes gesagt. Und das würde ich sagen, da hören wir nochmal rein.
Okay.
Weil das nämlich interessant ist, wie er das sieht, weil sie sagen nämlich, eigentlich das Problem sind gar nicht so sehr die Algorithmen, sondern die Nutzer. Und das ist jetzt ein kleiner 3-Minuten-Ausflug, Mark Zuckerberg, wie er das erklärt. Und da würde ich sagen, da lauschen wir nochmal eben rein.
Machen wir.
For your question about, you know, content on Facebook and filtering, you know, this is actually, I think that this is actually a misperception. You know, there's this narrative that folks have that because on the internet you can say what you're interested in, that you're just going to get more and more content about that, and your point of view is going to be narrowed. And I can understand why that's a narrative that's out there. But the reality is that social media is actually probably the most diverse form of media that exists so far. And here's why. You know, most people, you know, if you're reading a newspaper or watching TV, you probably pick, you know, a few stations that you care about that jive with your values and the interests that you have. And, you know, all of the content that you're getting from that newspaper or that TV station fits the editorial viewpoint of that channel. Whereas on social media, what is likely is, you know, you have a bunch of friends, and while probably a lot of your friends share your values on different things, you know, it's likely that, you know, some portion, even if it's a minority, even if it's just 10 or 20%, but, you know, from the studies that we've done, it's, you know, as much as 30 or 40% of people have different values, different ideologies than you do on your friend list. So what we've found is that when you're going through newsfeed, you know, often almost 30% of the content is coming from people who have different ideologies, maybe are going to vote for the other political party or come from a different racial group or country than you do. And you're actually much more likely to be exposed to content that that comes from different points of view in something like newsfeed than you are from kind of picking a newspaper or a TV station and sticking with it. Now, here's the kind of tricky part about human nature is what we find, though, which is, I think, unfortunate, is that even though, you know, almost 30% of the content in your newsfeed may be stuff that you don't ideologically agree with or is from people who you don't ideologically agree with, what we find is that people kind of tune that stuff out, right, and are much more likely in newsfeed to click on the content and to engage with it if it's what they agree with or believe in. So it kind of fits this pattern of, you know, you're going to watch the TV station whose editorial views you believe in, or the newspaper whose editorial views you believe in. And I'm not sure how to solve that problem yet. But the reality is that I think it's a myth that at least newsfeed is creating these kind of filter bubbles online. You know, certainly the internet gives people the power to seek out information they want. So if they only want to see information about what they care about, then they're going to have the power to do that. But I think that we should all feel good about the fact that social media actually is broadening the top of the funnel of the information that we're exposed to.
Sagt Mark Zuckerberg. Ziemlich deutliche Meinung, ne?
Ja, das ist ja irgendwie eigentlich spannend, ne? Wenn ich das jetzt mal so für mich mitnehme, besagt das doch eigentlich, weil wir Mediennutzer so sind, wie wir sind, nämlich immer das uns angucken, mit dem wir sowieso übereinstimmen, was auch bei Facebook so ist, weil wir kriegen ja 30%, hat er, glaube ich, gesagt, ne? Sozusagen ja auch Content angeboten, der eigentlich von Personen sozusagen aus einer anderen Filterblase kommt. Wir klicken aber nur das an, was wir sehen wollen oder lesen wollen, was uns eh interessiert, mit dem wir übereinstimmen. Das heißt, es ist das Gleiche eigentlich, wie wenn ich mir eine Zeitung aussuche, die mir nach meiner politischen Couleur ist. Also das heißt, wir müssen uns ändern. Nicht Facebook muss sich ändern.
Wieder was gelernt.
Das habe ich ja irgendwie auch doch wieder erwartet.
Ach, meine Güte. Ach. Dann versuchen wir uns mal ein bisschen zu ändern und ein bisschen vielfältiger Nachrichten zu konsumieren. Mal gucken, ob es uns was bringt. Wir werden euch nächste Woche berichten hier bei Was mit Medien. Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
D-Radio Wissen.